Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Und ich freue mich, dass gestern einige von euch unter uns waren und dass sie angeblich, also dass sie offensichtlich alle gesund zu Hause angekommen sind. Das ist nicht für selbstverständlich. Und ja, ich bin auch froh, dass ich heute Freunde mit mir gebracht habe. Ich habe Amir da. Er ist in unserer Gemeinde und ich hatte die Freude, ihn zum Herrn zu führen vor Jahren, indem ich ihm eine Bibel gegeben habe, die er auch las und er fand zum Herrn Jesus Christus. Und das war wunderbar. Er hatte sich einmal aus seiner Wohnung ausgeschlossen und rief bei mir an und es war zu spät, es war Wochenende, es wäre viel zu teuer gewesen. Und ich habe ihn einfach zu mir eingeladen und wir haben dann bis 1 Uhr oder so in der Früh miteinander gesprochen. Ich dachte an dem Abend, dass er es geblickt hatte, aber er hat es noch nicht ganz geblickt, das Evangelium ganz verstanden. Aber kurz darauf hat er dann doch den Herrn Jesus Christus aufgenommen. Und dann neben ihm ist Safari, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Er wohnte früher in Magdeburg und dann wieder im Iran und jetzt wieder in Deutschland, aber in Stendal. Und ich war ein paar Mal hier und habe gesagt, ich bin in der Gemeinde. Und gestern hat er gesagt, nun wann und wo? Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal seit Jahren. Und ich freue mich auf die Begegnung mit ihm. Er hat seinen Sohn mitgebracht, Kia, ich kenne den nicht. Den älteren Bruder kenne ich von früher. Der war damals so groß, wie Kia jetzt ist. Jetzt ist der wahrscheinlich größer, denke ich. Ja, lasst uns nun unsere Bibeln wieder aufschlagen. Markus 9 ist der Text für heute in meiner Botschaft. Markus Kapitel 9. Ich möchte mit euch die Verse 31 bis 41, nee, 33, 33 bis 41 lesen. Markus 9 ab Vers 33. Und er, das ist Jesus, und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen. Also meistens waren sie sehr gesprächig, aber auf einmal nicht. Warum nicht? Denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einer, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ich werde bestimmt nicht alle Fragen zu dieser Stelle heute beantworten können, aber die Jünger redeten unter sich, wer der Größte sei. Und der Herr Jesus Christus wollte ihnen klar machen, was aus seiner Sicht wahre Größe ist. Und aus seiner Sicht bedeutet, was wirklich wahre Größe ist. Also wenn Gott eine Ansicht zu etwas hat, und er hat sie auch, dann hat er recht. Wir wollen wissen aus Gottes Sicht, was wahre Größe ist. Wir sehen zuerst die Situation geschildert. Wenn jemand mit dir ein Privatgespräch würde führen wollen, würdest du mit ihm darüber reden wollen? Also ich denke, manche stellen sich vor, wenn ich nur die Möglichkeit hätte, ein Privatgespräch zu führen mit Jesus, würde ich mich darüber freuen. Sie hatten die Gelegenheit, er wollte, und sie wollten auch gerne etwas wissen, aber sie wollten nicht mit ihm darüber reden. Warum nicht? Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Nun, der Herr Jesus Christus hat sie nicht dafür kritisiert, dass sie der Erste sein wollten. Das hat mich ein bisschen vielleicht irritiert, aber verwundert. Er hat nicht gesagt, hey, ihr sollt nicht wollen, der Erste sein. Vielleicht hat er das an einer anderen Stelle gesagt, aber anstatt das zu sagen, hat er da angeknüpft. Er hat das gebraucht und sagte, okay, nehmen wir diese vielleicht Schwäche oder dieses Verlangen und gebrauchen wir das in dem Dienst des Herrn. Übrigens, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, werden wir schweigen. Und wer vor Gott eines Tages erscheint, ohne dass sein Gewissen gereinigt wurde, wird auch schweigen. Die Erde, die Menschheit wird vor Gott zum Schweigen gebracht. Nur bei denjenigen, die ein Lob auf den Lippen haben, die müssten nicht unbedingt schweigen. Aber sehr viele Menschen werden auf einmal nichts zu melden haben. Das, was sie immer gesagt haben, war eigentlich belanglos, war unwichtig. Und auf einmal stehen sie bzw. knien sie vor dem Herrn und alles das, was ihnen wichtig war, die Wichtigtuerei, ist auf einmal überhaupt nicht wichtig. Der Wichtige steht vor ihnen, aber den hatten sie vorher nicht anerkannt. Sie suchten ihre Größe, ihren Ruhm. Aber diesen plagte das Gewissen. Und wisst ihr, es heißt in den Sprüchen, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Und der Herr Jesus Christus sagte einfach, worüber habt ihr euch ausgetauscht? Und auf einmal sind sie ja geflüchtet quasi, geflohen, weil, ich will nicht sagen, dass sie gottlos waren, aber das, worüber sie gesprochen hatten, war nicht gerade gottgefällig. Aber der Herr Jesus Christus wusste, um was sie diskutiert haben. Vielleicht waren sie etwas laut auf dem Weg. Und der Herr Jesus Christus hat sie darüber sprechen gehört. Aber manchmal kam es so vor, dass der Herr Jesus Christus wusste, intuitiv oder durch Kenntnisse, die der Herr Gott, Vater, ihm gegeben hatte. Also hat er sich hingesetzt. Er hat die Stellung eines jüdischen Gelehrten eingenommen und er rief auch seine Jünger zu ihm. Ich denke, sie haben ihre Handys dann weggetan. Ich habe niemanden mit einem Handy gesehen, aber ich denke, das war ein Signal. Ich setze mich hin, ich rufe euch zu mir, jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit haben. Und sie kamen zu ihm. Denn Jesus wollte ihnen damit helfen. Sie hatten eine Frage, die auf dem Herzen brannte. Und er wollte ihnen dann sagen, was es heißt, der Größte zu sein. Er will ihnen also beibringen, was wahre Größe ist. Und er tut das. Erstens, ich gebe euch meine Gliederung, dann wisst ihr, wie weit ich vorangekommen bin in meiner Botschaft. Jesu Erklärung wahrer Größe anhand, Nummer eins, anhand von einem korrigierenden Befehl. Was ist wahre Größe? Das bringt er ihnen bei anhand von einem korrigierenden Befehl. Und zweitens bringt er ihnen auch oder erklärt er ihnen, was wahre Größe ist, anhand von zwei konkreten Fallbeispielen. Oder wir können einfach sagen Beispielen. Ein Befehl, der korrigiert, und zwei Beispiele, die konkret sind. Wir haben da, falls ich dann doch nicht die Botschaft beende, dann haben wir den Fall des Kindes. Und dieser Fall bringt uns die Demut bei. Und dann haben wir einen weiteren Fall, ein weiteres Beispiel. Und das ist das, was Johannes anspricht mit dem Herrn. Und bei diesem Fall lernen wir nicht die Demut, sondern die Großmut. Demut und Großmut. Aber zuerst will der Herr seine Jünger korrigieren. Wenn jemand der Erste sein will, ich denke, das liegt in uns oder in den meisten von uns, wir sind alle Streber. Deshalb nehmen wir es so übel, wenn es ein anderer ist. Und er tut es besser als wir, wenn jemand der Erste sein will. Er hat sie dafür nicht gescholten, aber er wollte, wie gesagt, ihre Schwäche in eine Stärke umwandeln. Immer wenn du zur Sünde versucht wirst, kannst du die Versuchung in eine Gelegenheit des Dienstes an Gott machen. Sie wollten, und merkt den Unterschied, sie wollten für sich der Erste sein. Für sich der Größte sein. Aber sie hatten hier eine Gelegenheit, nicht für sich, sondern für Gott und für andere der Größte sein. Aber merkt, es ist wichtiger, dass wir Großes tun, als dass wir der Größte sind. Merkt ihr den Unterschied? Ich will der Größte sein. Jesus sagt, hey, wenn du der Größte sein willst, dann tue das, was das Größte ist. Und das ist aus seiner Sicht aller Diener sein. Er kam nicht, um gedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben für alle hinzugeben. Willst du, wer ist dann wirklich der Größte? Der Herr Jesus Christus. Und was hat er gemacht? Er hat den allergrößten Dienst gemacht. Also er ist der Größte, unter anderem, weil er die wichtigste Arbeit oder Aufgabe erfüllt hat. Aber, ja, aber, was ist etwas Großes, was ich für Gott tun kann? Und was mich eventuell zu dem Größten machen würde? Wobei das eigentlich zweitrangig sein sollte. Aber aus Gottes Sicht zum Größten. Denn er sagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll. Okay, Jesus will sagen, wenn ich euch betrachte, seid ihr der Größte, wenn ihr dies und das tut. Also gibt Jesus ihnen, wie gesagt, einen korrigierenden Befehl. So sei er, und er gibt ihnen zwei Hauptwörter. Du willst etwas sein, du willst der Größte sein. Der Größte ist eine Sache, also ein Hauptwort, der Größte. Willst du wirklich etwas sein, sei ein, die Kinder könnten sagen lebendiger Fisch, aber in diesem Fall ist das aber nicht das Ende dieses Satzes. Also sei nicht der Letzte. Okay, doch, sei der Letzte. Und übrigens, ihr wisst das, ihr versteht das, ihr seid Deutsch und ihr versteht die deutsche Sprache größtenteils oder teilweise. Und wenn wir sagen, er sei der Größte, das ist ganz anderes. Okay? Er sei der Größte. Er bildet sich ein, er würde der Größte sein. Aber wenn es heißt in der Befehlsform, er sei es, und dann Ausrufezeichen, das ist ein Befehl. Nicht, er soll es sein, sondern er ist es wirklich, er sollte es auf jeden Fall wirklich sein. Und das ist das, was der Herr Jesus Christus tat. Eigentlich war er der Allergrößte und er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wenn er sagen würde, ich bin Gott, dann wäre das kein Raub gewesen. Er war berechtigt, das zu sagen. Es stimmte auch. Aber Jesus wollte, dass sie der Letzte sind in ihrer Gesinnung und in ihrer Praxis. In ihrer Gesinnung. Also denkt über euch selbst, dass ihr der Letzte seid. Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wer es war, der mir diese Parklücke direkt vor der Gemeinde gelassen hat. Also manchmal pflege ich es, die Lücke vor der Gemeinde offen zu lassen, damit der andere, der nach mir kommt, nicht so weit in die Gemeinde laufen muss. Aber irgendjemand war selbstlos. Oder vielleicht war es ein gottloser Nachbar, der weggefahren ist. Ich weiß es nicht. Aber also ganz praktisch, wer bekommt... Einmal wollte ich in eine Parklücke reinparken, rückwärts, wie es sich gehört. Und ein Taxifahrer ist dann mit seiner Nase reingegangen. Ich bin rückwärts in ihn gefahren und ich musste die Strafe bezahlen. Obwohl der Polizist gesagt hat, ja, ich verstehe, aber rückwärts fahren heißt rückwärts fahren, also sie waren schuld. Aber ja, und in der Schlange, später bekommen wir etwas Leckeres, denke ich, zu trinken und zu essen. Und ja, ganz praktisch. Ich meine, heute, wenn niemand anfängt, werden wir alle hungrig nach Hause gehen, aber... Bist du ja immer der Erste in der Schlange? Oh, ich habe einen Schlucken gehört. Aber ja, also manche sind es. Und bei knappen Gütern, wenn die Sachen ein bisschen knapp sind, gibt es da eine Rangelei? Also vor eineinhalb Jahren war es Toilettenpapier. Und dann war es... Gemüseöl oder was auch immer. Ich weiß nicht, was es nächste Woche sein wird. Aber ja, wie ist das? Wollen wir immer der Erste sein oder der Letzte? Gut, ich weiß, das sind fast belanglose. Es geht ja ums Prinzip, nicht so sehr um die Parklücke. Also manche könnten gut daran tun, ein bisschen weiter zu laufen. Es wäre gut für ihren Leib, sage ich, wenn ich auch meinen. Aber sei der Letzte, nicht nur in der Gesinnung, sondern auch in der Praxis, in der Wirklichkeit. Der Herr Jesus Christus entäußerte sich, oder? In der Elbefelder, glaube ich, heißt es, er machte sich zu nichts. Ich vertausche vielleicht die beiden Übersetzungen, aber er entäußerte oder er machte sich selbst zu nichts. 2. Korinther 8, 9 hören wir zu Weihnachten manchmal, Gott wurde arm für uns. In Johannes 13 lesen wir natürlich davon, dass der Herr Jesus Christus sich gegürtet hat mit einem Tuch. Und ich habe hier eine ganz lange Liste von Beispielen, aber ich möchte nicht bei meinen Beispielen bleiben, sondern ich möchte euch gerne das geben, was der Herr Jesus Christus für Beispiele gegeben hat. Denn das sind inspirierte Beispiele. Und ihr würdet viel lieber seine inspirierten Beispiele hören als meine, die nicht inspiriert sind. Also, er hat ihnen gesagt, wer unter euch der Erste sein will, er sei der Letzte unter euch und aller Diener. Der Letzte und aller Diener. Das ist der Befehl. Und dieser Befehl hat ihr Denken korrigiert. Nun wollen wir zu der anderen Erklärung übergehen. Und dies ist eine Erklärung anhand von zwei konkreten Beispielen. Zwei Fallbeispielen. Und das erste Beispiel hat mit dem Kind zu tun. Der Herr Jesus Christus, und das will ich in dieser bösen Zeit auch ganz klar und deutlich sagen, hat sich vorbildlich verhalten dem Kind gegenüber. Er hat das Kind in die Arme genommen und es war in der Öffentlichkeit. Es war zwar in einem Haus, aber er war umgeben von Menschen. Und ich würde einfach nebenher bemerken, bitte seid vorsichtig, dass man sich überhaupt, also dass man über alle Fragen erhaben, was sagt man, ich vergesse, über alle Fragen erhaben ist. Ja. Selbst wenn man nichts Böses im Sinne hat, können Menschen auf die falschen Gedanken kommen. Und leider sind wir in so einer Welt. Aber der Herr Jesus Christus war umgeben von seinen Jüngern. Er war auch sündlos. Und er nahm das Kind in die Arme, also umschloss das Kind mit großen Gesten. Und er stellte das Kind in die Mitte, nahm es in die Arme. Ach, ich muss ja auch sagen, das heißt hier nicht, wenn es heißt, man soll ein Kind aufnehmen oder annehmen, bedeutet das aber nicht adoptieren. Ich habe nichts gegen Adoption. Wenn man ein Kind, ein fremdes Kind in die Familie aufnehmen will, wenn das Gottes Wille ist, wunderbar. Aber Jesus hat nicht in dieser Situation ein Kind adoptiert. Und die Jünger haben es auch nicht gemacht. Okay, das war euch klar. Aber stellt euch vor, diese Frage warf sich auf in letzter Zeit. Und ich wollte, und wenn vielleicht eine Gruppe, die sich einsetzt und stark macht für die Adoption, wenn sie diesen Vers gebrauchen, finde ich das nicht verkehrt. Einer, der jemand aufnimmt oder ein Kind adoptiert, tut das, aber es ist nicht die einzige Art, wie man das tun kann. Und dann sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind aufnimmt. Es muss nicht dieses Kind sein. Es gab eine alte Tradition, ich vergesse, ob es Chrysostom war, aber irgendein der Kirchenväter war dafür berühmt, also er wurde dafür gehalten, dieses Kind früher gewesen zu sein. Aber das ist alles nur Tradition und nicht unbedingt Fakt. Und dann, wie nehmen wir uns Zeit, da der Herr Jesus Christus uns ein inspiriertes Beispiel gegeben hat, nehmt ein Kind auf, ein solches Kind in meinem Namen auf. Wie würde man das tun? Konkret. Sicherlich, indem man sich für das Kind Zeit nimmt. Haben wir für Kinder Zeit? Sie können aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und sie müssen auch lernen, dass sie nicht berechtigt sind, alle Zeit der Welt zu haben. Sie müssen auch lernen, wie das, die Antwort Nein wegzustecken. Aber wenn sie nur immer Nein hören, ist es auch nicht gut. Zeit für Kinder. Und bitte nicht mit dem Argument kommen, Qualität, nicht Quantität. Ja, wie soll man dann wissen, ob das qualitative Zeit ist? Ich denke, Quantität ist auch wichtig. Das heißt, wie viel Zeit? Nicht nur, wie gut war die Zeit? Was heißt das dann? Eine gute Zeit war, irgendwie zum Trampolinpark zu gehen? Vielleicht war das nicht die beste Zeit. Da hat man weniger Zeit mit dem Kind eigentlich verbracht. Der Papa, der pflegt seinen Rücken oder so. Und das Kind, der springt weiter. Nein, Zeit verbringen. Und Aufmerksamkeit. Augenkontakt. Gell, Benny? Ja. Ach, heutzutage. Bitte kein Fotos machen, okay? Ja, ja, ich höre zu. Ja, ja. Aber wir schauen das Kind nicht an. Okay? Irgendwie sind wir vereingenommen von diesem Gerät und haben, ja, uns fehlt der Augenkontakt. Hilfe. Kann dein Kind von dir Hilfe erwarten? Mit den Hausaufgaben? Mit dem kaputten Fahrrad? Und so weiter? Wir hatten eine Situation jüngst. Wir haben einen aufgegabelt vom Straßenrand. Seine Kette war abgesprungen und er hat sich leicht verletzt. Und wir haben ihn nach Hause gefahren. Aber ich habe mich nicht näher informiert. Hat er einen Vater? Gibt es jemanden, der ihm helfen kann, sein Fahrrad zu reparieren? Da fehlte der Sattel. Dann bin ich dann zurückgegangen, zweimal bisher, habe versucht, ihn zu finden. Ich weiß, wo ich ihn abgesetzt habe. Ich wollte mich nur informieren, kann ihn aber nicht finden. Aber ob er einen Vater zu Hause hat, der für ihn Zeit hat, kann sein. Kann sein, dass er an dem Tag, dass ihm an dem Tag der Sattel am Fahrrad gestohlen wurde. Kann sein. Oder es kann sein, dass er keinen fürsorglichen Vater hat. Unterweisen, auch im Wort. Wissen die Kinder, wissen deine Kinder, wer Jesus ist? Wissen deine Kinder, wie man in den Himmel kommt? Wissen deine Kinder, was Gott unter Gerechtigkeit versteht? Unterweisung. Oh, viele Kinder wissen sehr viel über Fußball. Vielleicht haben sie das auch von Papa gelernt. Ich mag ja auch Fußball, aber es gibt Wichtigeres in der Welt. Auch wie man ein Kind aufnimmt oder annimmt, dass man ihm ein Vorbild ist und dass man ihm beibringt, wie man ein wahrer Mann oder eine wahre Frau ist. Nicht ablehnend, nicht außer Acht lassend, nicht schmälernd. Vor Jahren saß ich am Tisch, ich konnte nicht viel Deutsch, aber ich war Gast bei einer Familie und ich weiß noch, wie der Vater gesagt hat, vielleicht ändere ich den Namen, sagen wir Lars, okay. Ach Lars, sei nicht so kindisch, ach Lars, muss das sein, ach Lars, okay. Immer mit diesem abfällenden Ton, schmälernd, herabwürdigend, herabsetzend, schlechtmachend. Das heißt nicht, dass wir ihn bestätigen müssen in dem, was falsch ist. Aber dieser Sohn, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist und jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen ist, ist Atheist. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber ich glaube nicht, dass das Kind, der Junge, wirklich von seinem Vater angenommen wurde. Schon traurig. In Jesu Namen, als ob es Jesus wäre. als ob du Jesus wärest. Wie würde Jesus das tun? Mach's ihm nach. An seiner Stelle. Siehe, ich gehe weg von hier. Aber hab keine Sorgen. Es ist besser für euch, dass ich das tue. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Heilige Geist nicht. Also gehe ich und bereite euch einen Platz vor. Und ihr werdet übrigens größere Werke tun. In der Summe zumindest. In der Summe werdet ihr größere Werke tun als ich. Das heißt, wir tun das, was wir tun, als wäre es Jesus an seiner Stelle. Wenn ich im Auftrag eines anderen in seinem Namen unterschreibe, wenn ich das darf, dann gilt meine Unterschrift, wenn ich dazu berechtigt bin, ich unterschreibe in seinem Namen. Und wenn ich diene, diene ich, als würde Jesus in seinem verherrlichten Fleisch, aber in seinem Fleisch hier auf Erden sein. Ich tue es an seiner Stelle. Jesus investiert sich in das Kind damals. Du investierst dich in Jesu Dienst. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das heißt, wenn du Jesu Dienst erfüllst, erfüllst du eigentlich den Willen des Vaters. Indem du das Kind aufnimmst, nimmst du Jesus auf, und indem du Jesus aufnimmst, nimmst du auch den Vater auf. Übrigens, es handelt nicht immer nur um ein Kind. Wer ist in deinem Ermessen der Rangunterste? Überlegt euch. Wer ist in eurem Ermessen der Rangunterste? Vielleicht ist es ein Kind. Vielleicht ist es, mit Verlaub, ein Geistesbehinderter. Vielleicht ist es eine alte Frau oder ein hochbetagter Mann, der vielleicht nicht mehr so klar denkt. Vielleicht ist es jemand, der immer wieder in die Sünde fällt, auf die Nase fällt, und du denkst, was für ein Loser. Oder vielleicht ist es eine Leseratte, ein Streber, da haben wir das Wort wieder, der aber überhaupt nicht gut ist mit einem Schraubenschlüssel. Okay, ja. Wir sagen auf Englisch, er hat nur Daumen. Okay, ich bin so einer. Okay, ich weiß nicht, ob ich ein Streber bin, aber nachdem ich geheiratet habe, musste ich mit meinem Schwiegervater den Motor ersetzen in unserem Auto. Und wie oft habe ich in der Woche den Schraubenschlüssel fallen lassen? Also bestimmt, ich weiß nicht, 100 Mal wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, denn ich denke, bis dahin hat mein Schwiegervater das schon repariert. Aber, und vielleicht ist so jemand für dich der Rangunterste, weil du ein Muskelprotz bist und sehr athletisch, und für dich gilt dann Kraft oder gilt für dich technisches Know-how. Und ein Bücherwurm ist für dich ja ein Rangunterster. Okay, nun, stell du dich ihm hintendran, als wäre er Jesus oder als würdest du wie Jesus handeln. Okay, und Fallbeispiel 2, in den Versen 38 bis 41. Nun, vielleicht, wenn ihr diese Stelle lest, denkt ihr, Johannes ist nicht bei der Sache oder er möchte Jesus ablenken. Aber ich glaube nicht. Johannes hatte einen sensiblen Geist. Und als Johannes zugehört hat, wie der Herr Jesus Christus gesagt hat, hier zum Beispiel. Wer so ein Kind in meinem Namen annimmt. Oh, und da denkt Johannes darüber nach und sein Gewissen plagt ihn. Aber anstatt zu schweigen, denn er möchte die Sache mit dem Herrn in Ordnung bringen, spricht er das mit dem Herrn an. Und er sagt, Meister, wir waren unterwegs, du hast uns zwei und zwei ausgesandt. Vielleicht war er mit Jakobus, Johannes und Jakobus, auch auf jeden Fall. Wir waren unterwegs und da war einer, der hat Dämonen ausgetrieben. Übrigens, teilweise mit besserem Erfolg, als es die neun taten. Früher in diesem Kapitel, während drei mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, waren die anderen neun da und sie versuchten, einen Dämon auszutreiben und es gelang ihnen nicht. Und sie sagten, warum konnten wir es nicht tun? Und der Herr Jesus sagte, diese Art geht nur durch Beten. Beten und Fasten, aber auf jeden Fall durch Beten. Und Johannes, wie gesagt, sein Gewissen plagte ihn. Er weiß, dass er jüngst über jemanden gering gedacht hat. Er weiß, dass er ihm nicht gedient hat. Aller Diener, er hat ihm nicht gedient. Er weiß, dass er ihn nicht angenommen hat. Nehmt ein Kind an und nehmt diesen an, er hat ihn nicht angenommen. Dabei tat der andere, derjenige, einen Dienst, was? Im Namen Jesu. Tut das im Namen Jesu, in meinem Namen? Und jetzt heißt es, okay, ich habe ihn nicht angenommen. Und er war derjenige, der in Jesu Namen gedient hat. Oh, ich habe gedacht, ich war im Recht, als ich ihn korrigiert habe. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber sensibel wie Johannes ist, ist er sich dessen nicht mehr so sicher und er fragt den Herrn. Und ja, also Vers 38, das hatten wir schon, das brauche ich nicht noch einmal zu lesen. Der Herr sagt in Vers 39, wehrt es ihm nicht. Und er sagt, und bitte versteht es nicht falsch, einmal sagte der Herr, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Aber hier sagt er, wer nicht für uns ist, nee, Moment, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und das sind zwei unterschiedliche Aussagen. Okay, die Jünger hatten schon unter sich Probleme mit Hochmut. Sie stritten sich unter sich. Wie viel mehr werden sie nicht mit anderen sich streiten? Also sie, die so eng beieinander waren, hatten ihre Probleme miteinander. Jetzt gehen sie auf Mission im Auftrag Jesu und sie sehen einen und hey, er ist nicht auf unsere Mannschaft. Was erlaubt er sich? Was denkt er sich? Also wenn er wirklich im Recht wäre, würde er mit uns in dem Team sein. Und wisst ihr was? So denken wir oft. Der Herr Jesus Christus wollte ihnen beibringen, seid demütig, stellt euch hinten dran und dient allen. Und er gebraucht ein Kind, um diese Lektion zu erteilen. Aber jetzt gebraucht der Heilige Geist das Gewissen von Johannes und wir haben eine weitere Führung von Gott, um dieselbe Lektion zu erlernen. Was ist wahre Größe? Wahre Größe ist, wenn man nicht nur demütig ist, sondern anderen Gläubigen großmütig. Großmütig. Nun, ich bin nicht hier, um die Ökumene zu pushen. Versteht mich nicht falsch. Ich denke, dass die Ökumene große Probleme hat. Aber ich denke, dass wir manchmal, okay, nicht alle sind so, Aber Donnersöhne sind so und sie brauchen solche Korrektur. Die Feuer und Flamme sind für den Herrn. Manchmal wollen sie Feuer vom Himmel herunterrufen und die Gegner verzehren lassen. Und der Herr Jesus Christus weiß, okay, manche Leute sind zu soft. Und sie brauchen andere Bibelstellen, die sagen, geht von ihr aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab und solche Dinge. Und dann gibt es die anderen, die sind die Hardliner. Und was brauchen sie? Hey, komm ein bisschen runter, okay? Und in diesem Fall, und das ist das, was ich betonen werde, weil es an dieser Stelle ist, sie waren intolerant. Und wie viel mehr gegenüber solchen, die nicht auf ihrer unmittelbaren Mannschaft waren. Aber Jesus sagte, wehrt es ihnen nicht. Na, was würden wir am liebsten machen? Wir würden am liebsten die einzige Gemeinde weit und breit sein. Oder nicht? Freuen wir uns nicht? Okay, bitte nickt nicht. Aber freuen wir uns nicht, wenn die anderen Gemeinden schließen und ihre Mitglieder zu uns kommen? Oder sind wir nicht enttäuscht, wenn die anderen Gemeinden wachsen und wir schrumpfen oder nicht wachsen? Also ich weiß nicht, vielleicht seid ihr heiliger als ich, wahrscheinlich seid ihr heiliger als ich. Aber meine Tendenz ist, ich würde am liebsten die erfolgreichste Gemeinde haben und möglichst alle Christen haben in der ganzen Stadt. Und wenn die anderen aufhören zu existieren, bin ich nur froh. Und ich hoffe, niemand schneidet nur diesen Satz aus der Botschaft raus und schickt ihn an YouTube oder sowas. Also hallo im Kontext bitte. Aber wenn du nicht in unserer Gemeinde bist, wenn du nicht in unserem EV bist, wehe, du würdest deine jungen Männer in einen anderen Bibelseminar schicken als zu unserem oder eure Kinder zu irgendeinem Camp schicken als zu unserem oder was? Du bist Missionar und bist nicht Teil unserer Missionsgesellschaft? Und was? Du gehörst nicht unserer Konfession? Du trägst einen anderen Namen als wir? Bibelgemeinde? Dann sollst du nicht mehr existieren. Hat der Herr Jesus Christus gesagt, aber ladet ihn ein zum Gebetsfrühstück oder nächstes Mal arbeitet zusammen? Hat er nicht gesagt. Aber er hat auch nicht gesagt, er dürfte nicht mehr dienen in Jesu Namen. Können wir nicht so demütig und großmütig sein, dass wir uns freuen, wenn ein anderer und wenn wir auch Lehrunterschiede unter uns haben, aber den Herrn liebt, den wir lieben. Vielleicht tauft er anders. Vielleicht macht er so anstatt so. Vielleicht mal. Das musste ich sagen. Ja, vielleicht ist es Saft beim Mahl des Herrn und bei einem anderen ist es Wein. Oder vielleicht ist man Armenier und ein anderer ist Calvinist, aber und so weiter. Also bitte steinigt mich nicht. Aber kann ich mich freuen, dass andere den Herrn lieben? Und anstatt ihnen ihr Heil abzusprechen, ihnen sie Brüder nennen. Nun, bitte nennt keinen Bruder, der es nicht ist. Aber wenn er es ist, dann bitte, es gehört sich, ihn auch Bruder zu nennen. Und dann schließe ich meine Bibel. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es am Ende der Botschaft ist und nicht am Anfang. Wir denken manchmal, der schafft es vielleicht in den Himmel, aber er geht rein, ohne dass er eine Belohnung mitschleppt. Also er schafft es vielleicht gerade noch in den Himmel, aber ich bekomme die Belohnungen und er nicht. So denkt man oft. Okay, ich schlage meine Bibel wieder auf und lese. Hier heißt es, Vers 41. Und vielleicht habt ihr diesen Vers nie so gesehen und ich weiß nicht, ob ich richtig stehe, aber ich denke, dass Vers 41 mit dieser Situation eng zusammenhängt. Und zwar, denn wer euch, nicht wenn ihr, sondern wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ich habe ja immer gedacht, der Herr möchte sagen, der kleinste Dienst, den ihr für mich tut, dafür werdet ihr belohnt. Aber in diesem Zusammenhang kann ich mir vorstellen, sie gingen zu zweit hinaus, sie predigten, ihr Hals war ein bisschen trocken und dann hatten sie aber genug Spucke, um dem zu sagen, hey, du darfst das nicht. Und er sagte, ach, ihr seid Apostel Jesu, ich liebe Jesu. Oh, Moment mal. Und dann geht er und er holt zwei Becher Wasser. Hier, eins für dich, Jakobus, eins für dich, Johannes, in Jesu Namen. Und das ist doch derjenige, dem sie den Dienst für Jesus wehren wollten. Und der Herr Jesus Christus sagte, hey, wenn jemand selbst ein kleines Becherlein Wasser in Jesu Namen euch gibt, seine Belohnung wird nicht ausbleiben. Also nicht nur schaffen sie es in den Himmel, vorausgesetzt, sie haben den biblischen Glauben, sondern wenn jemand leer ausgeht, dann nicht sie. Oh, da müssen wir unsere Denkweise ein bisschen umjustieren. Und preis den Herrn, der Herr ist nicht ungerecht, um sie leer ausgehen zu lassen. Aber er ist auch nicht ungerecht, um dich leer ausgehen zu lassen. Tust du deine Dienste in seinem Namen zu seiner Ehre, dann werden sie nicht vom Feuer verzehrt. Dann wirst du mit dem Gold und Silber und mit den kostbaren Edelsteinen in die Herrlichkeit gehen. Und du wirst ja auch Juwelen und Kronen haben, die du dem Herrn Jesus Christus präsentieren kannst, aus Dankbarkeit für seine Gnade, dass du ihm dienen durftest. Lasst uns ihm danken im Gebet. Herr, hilf uns. Anstatt uns erheben zu wollen, wollen wir uns hinten dran stellen. Wir bitten, dass wir aller Diener sind. Ob es nur ein Kind ist oder wer der Geringe für uns ist. Und dann, Herr, nicht nur wollen wir demütig sein, sondern auch großmütig anderen, die dich lieben, gegenüber. Zwar haben wir vielleicht die reinere Lehre, aber das heißt nicht, dass die Vorteile nicht gehabt haben, die wir gehabt haben, dass sie leer ausgehen oder dass sie überhaupt nicht in die Herrlichkeit eingehen. Herr, du bist der große Herr. Danke für diese Korrektur und diese konkreten Beispiele, was es heißt, wahre Größe, was wahre Größe wirklich heißt. Amen.